Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Beim Bauen wird gerade in die Vergangenheit geschaut, wenn es um die Zukunft geht. Gemeint sind nicht Neubauvillen, die mit Gesimsbändern, Giebelchen über den Fenstern und vorgetäuschten Steinquadern eine Art wohlhabende Nostalgie verbreiten, sondern Techniken des Bauens, die es schon seit Jahrhunderten gibt, die ressourcenschonend und recyclingfähig sind. Wie alte Technik und Hightech beim Bauen zusammenfinden, darum geht's heute in unserer Reihe Vorwärts oder Rückwärts, wohin bewegen wir uns. Außerdem bewegen wir uns heute in Museen. In Hannover am Starnberger See und zuerst in Wattwiller im Elsass. Dort sind eine alte Abfüllanlage für Mineralwasser und ein 1926 erbautes Landhaus umgebaut worden zu einem Ausstellungsort der Fondation François Schneider. Mit Kunst zum Thema Wasser. Die aktuelle Ausstellung heißt Confluence, Zusammenflüsse, und zusammenfließen hier die eigenen Bestände der Stiftung mit denen der umliegenden Museen. Christian Gampert ist eingetaucht.
Wenn man die Industriegebiete von Mulhouse hinter sich lässt und das an die Ausläufer der Vogesen geschmiegte Wattwiller durchquert, findet man ganz am Ende des Dorfes ein altes Landhaus, das der Pariser Architekt Daniel Villot zu einer modernen Kunsthalle ausgebaut hat, mit mehreren White Cube-Ebenen und Terrassen weit nach unten in die Erde gegraben, draußen von einem sanften Landschaftsgarten umgeben. Die Fondation François Schneider hat die alte Abfüllanlage für Mineralwasser so geschickt umplanen lassen, dass innen und außen sich großartig ergänzen. Man wird draußen von einer weiten Wasserfläche begrüßt, die in ihrer Mitte in eine Art Krater stürzt. Im Park hinter dem Haus wasserspeiende Spiegelobjekte von Paul Bury und eine Nana von Niki de Saint-Phalle. Die aktuelle Sommerausstellung zum Element Wasser bewegt sich von einem vergitterten Blick aufs entfernte Meer, einem großen Siebdruck von Eva Nielsen, über Digitalfotografien von Olivier Crousel, der die Atlantikküste durch das Oberlicht seines Wohnmobils abbildet, zu konkreter Malerei von Uri Zeig, zu dessen geschichteten Farbbändern man Himmel, Meer und Erde assoziieren könnte. Viele der Arbeiten sind ganz neu und mit einem wie Wäsche aufgehängten abstrakten Landschafts- und Meerparavent von Emma Perrochon, der sich wie ein Theatervorhang bauscht, ist auch das skulpturale Element gleich am Anfang vertreten. Unser Ziel war es, ein breites künstlerisches Spektrum abzudecken und zu zeigen, dass auch bei einem einzigen Thema, zum Beispiel das Boot, sehr viele Zugänge möglich sind, von Archivfotos und Realismus bis zu abstrusen und völlig überraschenden Arbeiten. Sagt Solène Gwinner von der Fondation François Schneider. Abstrus und surreal ist zum Beispiel die Videoarbeit von Julie Chaffort von 2015, die je 5 schwarze und 5 weiße Schafe auf 2 Flößen auf einem See im Limousin im Nebel treiben lässt. Was wollen die da? Eine sehr schräge Einsamkeitsübung. Es gibt auch eine abstrahierte Version von Theodore Géricault's Floß der Medusa von Sylvia Lacasse, die aus ein paar wenigen Baumstämmen und einem Mast als Zeichen der Hoffnung besteht. Neben Videos von glitzernden Meeresoberflächen, Op-Art-Fotos und Aufnahmen verfallender Schwimmbecken überrascht Uriel Orloff mit einem langsamen Kameraschwenk auf ein Hallenbad im polnischen Posen, das durch den daruntergelegten jüdischen Trauergesang als ehemalige Synagoge kenntlich wird. Es gibt mehrere solche sozialhistorisch orientierte Beiträge und die recherchierende Methode setzt sich auch in aktuellen Arbeiten fort. Sehr schön im Souterrain die Serie von Céline Dié über den ersten französischen Plage Urbaine, Stadtstrand in Saint-Quentin, wo die Unterschicht von Sand und Palmen Besitz ergreift. Massimo Vitali zeigt die sehr unterschiedliche Präsentation von Nacktheit an einem Strand am Gardasee, die von oben gemachten Aufnahmen sind offenbar von Thomas Struth inspiriert. Nicht nur architektonisch geht es nun immer tiefer in den Keller. Auch die Arbeiten spielen zum Teil unter Wasser. Es stimmt, dass wir mit dem Horizont anfangen, den man in der Ferne sieht. Dann geht es mit der Wasseroberfläche weiter. Und je weiter man in der Ausstellung kommt, desto mehr sinkt man ins Wasser ein. Und im letzten Saal taucht man wirklich ins Wasser. Man ist umgeben von Schwimmern und Schwimmbecken. Wir wollten mit einem immersiven Erlebnis aufhören. In der spektakulärsten Arbeit zeigt der Videokünstler Harald Hund einen Familienalltag unter Wasser. Die Konflikte zwischen Eltern und Tochter bekommen in der extremen Verlangsamung natürlich etwas Absurdes, vom Sauerstoffmangel mal abgesehen. Der sich stets zurückhaltende Museumsgründer François Schneider möchte übrigens Museen zu allen vier Elementen ins Leben rufen. Sein zweites Museum entsteht derzeit in der Bourgogne in Pontigny und ist der Erde gewidmet.
Confluence, Zusammenflüsse in der Fondation Schneider in Wattwiller im Elsass in einer abgebauten Abfüllanlage für Mineralwasser. Das Umbauen, das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Man könnte auch sagen, die Zukunft des Bauens liegt in der Vergangenheit.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
In unserer Sommerreihe diskutieren wir ein Phänomen, das man gerade in vielen Bereichen beobachten kann. Es ist, als bewegten sich Gegenwart und Zukunft oft in Richtung Vergangenheit. Besonders greifbar wird das beim Bauen, wo das 20. Jahrhundert radikal mit den Traditionen gebrochen hat, den Formenkanon und die Materialien völlig neu erfunden hat. Es wuchsen Wolkenkratzer als Landmarken einer neuen Zeit und neuer Möglichkeiten, deren Grenzen offenbar allein die Technik definiert. Seitdem hängen 50% des Mülls mit dem Bauen zusammen und etwa 40% der CO2-Emissionen. 10% allein für die Betonherstellung. In der Architektur also gibt es derzeit kein drängenderes Thema als die Klimakrise, die angeheizt wird durch das ständige Bauen und Abreißen und Neubauen. Früher standen Gebäude über Jahrhunderte und wenn sie ersetzt wurden, dann hat man Balken und Ziegel und Dielen weiterverwendet. Die Architektin Anna Scheuermann vom Netzwerk Architects for Future habe ich gefragt, ob die Vergangenheit tatsächlich ein Vorbild sein kann für die Zukunft.
Absolut. Das ist ein großes Vorbild, diese Themen, dass man einerseits nicht nur für die eigene Generation etwas baut, sondern vorausschaut, dass man überlegt, was kann auch noch mehr Jahre überleben, was ist immer noch dann nutzbar, erlebbar, schön. Und genauso auch das Thema, welche Materialien können wir benutzen, die eigentlich schon vorhanden sind. Aber das, was dabei eben das Thema ist, dass möglicherweise die Nutzenden dieser Räume sich etwas anpassen müssen. Indem zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Räume, die mit Lehm gebaut werden, dass die ein ganz anderes Gefühl haben. Man fühlt sich nicht so, sage ich jetzt mal, hermetisch abgetrennt von dem draußen, sondern wird plötzlich Teil der Umgebung, spürt das Wetter auch auf eine gewisse Art und Weise etwas mehr. Das ist einfach ein anderes Gefühl in diesen Räumen. Oder dass man einen Baustoff plötzlich riecht, wie das Holz. Wenn man in verschiedene Holzbauten reingehen kann, kann man das sofort merken, dass es eben nicht dieses ganz neutrale Gefühl ist, sondern tatsächlich die Räume leben mit einem ein wenig.
Das sind jetzt Neubauten, aber ehrlich gesagt hört sich das eigentlich für mich gar nicht so schlecht an. Also Holz riechen, das tun die meisten Menschen gerne.
Absolut, so ist es auch. Ich glaube, so denken wir, so denken aber viele Menschen, die jetzt, sage ich mal, privat Geld investieren in ihr Eigenheim, nicht unbedingt. Die denken eher darüber nach, wie kann ich für mein Geld jetzt möglichst viel Platz haben für mich, möglichst getrennt von dem Außen, damit man nichts mehr mitkriegt von der Welt draußen. Und das ist eben jetzt eine ganz andere Art, umzugehen mit den Räumen, die man sich selber schafft, in denen man wohnt oder lebt.
Nichts mehr mitbekommen von dem Außen, das ist sicherlich was, was die moderne zeitgenössische Architektur prägt. Und das hat ja auch was mit der Isolierung zu tun. Also wir sind daran gewöhnt, unsere Häuser einzupacken, damit sie auch nicht so viel Energie verbrauchen. Das ist vor dem Hintergrund der Klimakrise ja auch gar nicht so eine schlechte Idee. Aber das, was wir da meistens davor packen, das ist anschließend wieder ein Riesenproblem bei der Entsorgung, weil es verklebte Materialien sind, die man gar nicht getrennt entsorgen kann. Also eigentlich nur noch auf den Müll werfen. Wo ist denn da dann der goldene Mittelweg? Weg zwischen Isolieren und Durchlassen des Äußeren nach innen?
Ich glaube, an dem goldenen Mittelweg wird gerade ganz, ganz viel geforscht. Beispielsweise auf der Architekturbiennale in diesem Jahr konnte man ganz viele Forschungsarbeiten entdecken, die gezeigt haben, wie man mit traditioneller Bauweise, aber trotzdem hochmodern, also sage ich mal weite Spannweiten überbrückend bauen kann. Ich glaube, da liegt tatsächlich dieser Mittelweg, dass man die Digitalisierung und die Forschung nutzt, um eben alte traditionelle Bauweisen wieder zu benutzen, um ein flexibles Bürogebäude beispielsweise zu errichten oder ein Bürogebäude umzubauen. Denn es geht eben nicht nur um den Neubau, sondern auch darum, wie kann man die bestehenden Strukturen nutzen, besonders das, was bereits reingesteckt wurde in die Tragstruktur. Also Sie haben vorhin auch schon von Beton gesprochen. Das ähnliche Thema haben wir, dass es auch viele Stahlkonstruktionen gibt, die man jetzt sozusagen versucht, mit neuen Methoden und alten Materialien herzurichten, dass sie eben noch mehrere Jahrzehnte bleiben, stehen bleiben können und wir nicht alles abreißen und komplett wieder neu bauen müssen.
Das klingt jetzt bei Ihnen eigentlich, als ob wir nicht ein Vorwärts oder Rückwärts haben, sondern ein Vorwärts und ein Rückwärts gleichzeitig.
Ja, so würde ich das tatsächlich auch sehen. Ich glaube, das Rückwärts ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auf das besinnen, was wir wirklich brauchen und das, was schon da ist, und darauf aufbauen und weiterdenken, um eben unsere Zukunft zu gestalten.
Das heißt, es ist nicht allein Low-Tech die Lösung, in vielen Bereichen dann vielleicht schon mit Lehmwänden und Holzbau ist es weniger aufwendig zu bauen als mit Stahl und Beton und mit der ganzen Gebäudeausstattung, die man dann noch braucht mit Elektronik und Lüftungsanlagen und so weiter und so fort. Aber es ist gleichzeitig auch High-Tech, in der die neuen Lösungen liegen mit möglichst wenig Materialverbrauch und Berechnungsverfahren, die man mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel entwickeln kann.
Absolut, sehen Sie genau richtig. Das hätte ich nicht besser sagen können.
Wird sich denn, wenn sich das Bauen ändert, auch unser Bild vom Bauen ändern? Unser Bild vielleicht sogar von dem, was Schönheit ist? Also werden die Gebäude der Zukunft noch so clean aussehen wie die der Vergangenheit?
Clean vermutlich nicht. Ich glaube, was ganz entscheidend dabei ist, dass wir schon unsere Vorstellung von Schönheit etwas verändern müssen. Dass plötzlich Dinge wieder schön werden, die wir ursprünglich mal schön fanden. Ich vergleiche das manchmal so mit der Mode auch. Also jetzt die Mode aus den vergangenen Jahrzehnten tragt jetzt die junge Generation gerne wieder auf. Und hier in Offenbach, wo ich gerade sitze, gibt es die Hochschule für Gestaltung, die beispielsweise jetzt eine Modeklasse hat, die Stoffe, Materialien, schon fertig designte Dinge eben neu zusammenstellt. Das heißt, es ist ein gewisser Respekt für die Vergangenheit, den man wieder entwickelt. Und daraus entwickelt sich eine ganz neue Schönheit, die eben mit dem Bestand, mit dem Bestehenden umgeht.
Wenn wir das jetzt auf die Architektur übertragen, dann wird man wahrscheinlich große Materiallager brauchen für das bereits benutzte Material. Also für Fenster vielleicht, für Türen, Treppen, Aufzüge, Dachziegel. Alles das, was beim Bauen, wenn man was verändert, möglicherweise übrig bleibt. Lagern wir das dann ein und verwenden es weiter in Zukunft?
Absolut, das ist allerdings so ein bisschen der Zwischenzustand, so würde ich das beschreiben. Das müssen wir machen für die aktuellen Gebäude, die teils abgerissen und umgebaut werden, weil eben das Material, was in diesen Gebäuden drinsteckt, noch nicht digitalisiert, noch nicht festgehalten wurde. Also es gibt die Planung eines Gebäudepasses, was jedes Gebäude bekommt, wo tatsächlich jede Wand und jede Stütze, also ganz wichtig eben auch das Tragwerk, drinsteht, damit man genau weiß, das Material, also sollte dieses Gebäude irgendwann umgebaut werden, dieses Material finde ich dort und kann es in einem Projekt wieder einbauen. Das heißt, die Zukunft wäre eher so, dass wir eben nicht mehr diese großen Lager haben, sondern schon vordenken können, schneller denken können, weil wir genau wissen, was in jedem Gebäude drinsteckt.
Wir haben im 20. Jahrhundert den Bau von ziemlich vielen sogenannten Signature Buildings erlebt. Also das Guggenheim Museum in Bilbao von Frank Gehry ist vielleicht das berühmteste davon. Das hat eine Region tatsächlich auch transformiert, dadurch, dass es als Museum viele Touristen hingebracht hat und ein ganz anderes Stadtbild vermittelt hat von Bilbao. Da gibt's hunderte Beispiele, würde ich sagen, weltweit, wo versucht wurde, mit Architektur auch die Geschichte zu verändern, Orten eine neue Bedeutung zu geben. Wird das in Zukunft noch
Sinn machen? Oder wird es solche, sage ich mal, großen Gebäude, die hauptsächlich entstehen, wegen des Bildes, das man sich von ihnen macht, gar nicht mehr geben?
Meine Hoffnung ist tatsächlich, dass es diese Gebäude nicht mehr geben wird, weil tatsächlich diese Gebäude meistens genau für einen Zweck und für ein bestimmtes Zeitalter, sage ich jetzt mal, gebaut werden. Ich glaube viel eher, dass es die kleinen Eingriffe, aber besonderen Eingriffe sind, die dann unsere Signature Buildings werden. Also ich nehme jetzt ein Beispiel hier aus Frankfurt. Das Büro Schneider und Schumacher hat die Ergänzung, die Erweiterung des Städelmuseums unter die Erde gesetzt. Und normalerweise würde man ja denken, na gut, unter der Erde, dann sieht man ja nichts. Aber sie haben einen neuen Hügel geschaffen, in dem dann Fenster drin sitzen, die nun zu dem neuen Bild des Städelmuseums kommen. Also alt und neu zusammen ergeben etwas Neues. Und ich glaube, in dieser Art wird es eher dann Signature Buildings geben, also sozusagen Aufsätze, Aufstockungen, Veränderungen, die uns ein neues Bild bringen werden.
Die Zukunft wäre also dann eher so eine Art Amalgam aus dem, was schon da ist und dem, was wir neu hinzufügen, wobei wahrscheinlich das neu hinzugefügte mit sehr großer Vorsicht hinzugefügt werden muss, schon alleine wegen der Klimakrise.
Absolut, genau. Ich sehe das auch so, dass es wirklich gemeinsam ergibt sich etwas Neues. Also 1+1 ergibt nicht 2, sondern vielleicht sogar 3, weil etwas Besonderes dadurch wieder geschaffen wird. Und ganz wichtig ist auch dabei, glaube ich, dass dieser Gedanke, dass jeder Ort wiederum ganz viele Menschen anziehen muss. Ich glaube, das ist auch etwas, was der Vergangenheit angehört. Selbstverständlich werden wir auch in Zukunft weiterhin reisen und so weiter. Aber diese Weiterentwicklung der vorhandenen Baukultur zu einer neuen Baukultur, das wird sozusagen dann die Spezialität der jeweiligen Region werden. Denn es sind eigentlich keine einzelnen Städte, die wir in Zukunft vermutlich haben werden, sondern eher die Betrachtung einer Region, was die ausmacht.
Anna Scheuermann von Architects for Future über das Bauen von morgen mit den Materialien von gestern. Und an diese Überlegungen schließt exzellent eine Ausstellung von Raven Chacon an, derzeit zu sehen in Hannover. Raven Chacon ist Navajo, gehört also einem Stamm der amerikanischen Ureinwohner an. Und in deren Umgang mit der Natur lässt sich sicher Inspiration finden für die Zukunft. In Chacons Werk geht es um Tradition, um Ökologie und Identität. Und das thematisiert er mit Klanginstallationen. Simone Reber war im Kunstverein Hannover.
Der weiß gestrichene Saal im Kunstverein Hannover ist so hell erleuchtet, dass man das Gefühl für oben und unten, rechts und links verliert. Der Eindruck der Schwerelosigkeit passt zum Klang der Vogelstimmen, die durch den leeren Raum schwirren. In der faszinierenden Ausstellung Conductus des Navajo-Diné-Künstlers Raven Chacon kann man den Klang körperlich spüren. Raven bedeutet im Englischen Rabe. Der Zusammenhang mit den Vogelstimmen in seinem Werk ist allerdings keine Absicht, lacht der Künstler.
Not intentionally. It's a sound that keeps coming up in the work.
Vielleicht ist es ein roter Faden, weil Vögel sehr wichtig sind in vielen von unseren Geschichten, den Geschichten der indigenen Völker. Aber ich glaube, überall auf der Welt kennen Leute Geschichten von Vögeln. Vögel sind Musiker.
Aviary, Voliere, der Titel beinhaltet beides, den freien Flug und die Gefangenschaft der Vögel. Die Arbeit entstand im vergangenen Jahr für die Academy of Arts and Letters in New York. Sie hat ihren Sitz in dem ehemaligen Haus des Ornithologen John James Audubon.
At the same time, this building that I was invited to present in.
Gleichzeitig hatte das Gebäude 9 Sekunden Nachhall. Ein Haus mit viel Echo. Es war der perfekte Ort, um Vögel nachzuahmen. Es gab ihnen eine Distanz, die nirgends sonst möglich gewesen wäre.
In dem Werk von Raven Chacon geht es immer wieder um das Land, das der indigenen Bevölkerung geraubt wurde. Es geht um die Erfahrung von Gewalt in der amerikanischen Geschichte, sagt Christoph Platz-Gallus, der Direktor des Kunstvereins Hannover.
Er arbeitet ja nicht nur mit Sounds, sondern auch der Abwesenheit derer. Die Abwesenheit der Musik, die Stille, die Abwesenheit von Geräuschen, die Präsenz durch ein Negativum ist, glaube ich, was bei ihm eine ganz zentrale Rolle spielt.
Für seine frühe Videoinstallation Report hat Raven Chacon eine Partitur für Pistolen und Gewehre geschrieben. Die Musiker stehen wie Jäger in der Landschaft, Notenständer vor sich. Auf den Blättern ist der Rhythmus der Schüsse notiert. Das Gewehr im Anschlag gibt Raven Chacon mit dem Fuß den Rhythmus vor.
For me to understand,
um Komposition zu verstehen, habe ich ein Instrument gesucht, das völlig eingeschränkt war, bei dem man weder die Tonhöhe noch die Lautstärke oder die Klangfarbe kontrollieren konnte.
Das hochfliegende, vielstimmige Tirillieren der Vögel in dem einen Saal, der harte, trockene, monotone Klang der Schüsse im anderen Raum, da wird der Unterschied hörbar zwischen Leben und Tod. Den politischen und historischen Bezug seines Werks definiert Raven Chacon in Grafiken, mit denen er Musikerinnen der First Nations und Native Americans die Ehre erweist. Benannt ist der Zyklus nach der Lehrerin Sitkala Shah, die schon 1913 die erste indigene Oper, The Sundance Opera, komponierte. Für Hannover hat Raven Chacon eine Performance mit drei unterschiedlichen Chören aus der Stadt konzipiert. Zur Generalprobe stimmen sich der Jazzchor After Six, das Vokalensemble Vox Eterna und der ukrainische Frauenchor Kalina ein. Die drei Chöre verteilen sich in der Ausstellung. Während sie singen, läuft der Künstler aufmerksam horchend durch die Räume. Am Ende treffen sich alle im zentralen Saal. Auf einmal erklingt zwischen den Menschenstimmen ein Krähen und Krächzen. Raven Chacon hat seine Soundinstallation zugeschaltet. Da erfahren Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit dem Publikum den beglückenden Moment, in dem ein Kunstwerk entsteht.
Klanginstallationen von Raven Chacon im Kunstverein Hannover. In Bernried hat sich der Schriftsteller Lothar Günther Buchheim ein Museum direkt an den Starnberger See bauen lassen. Für eine sehr heterogene Sammlung, die aber auch zahlreiche Werke des Expressionismus enthält. Ergänzt wird sie nun um eine Ausstellung mit Werken des Expressionisten Max Pechstein. Dessen Arbeit sei angesichts der heutigen ökologischen und politischen Herausforderungen hochaktuell, finden die Ausstellungsmacher. Susanne Brandl war in Bernried.
Ein paar alte Fischkutter liegen still im Hafen. Ihre Segel sind eingeholt, ihre Bäuche spiegeln sich im Wasser. Über ihnen hängen dichte blaue Wolken, durch die sich das Kreisrund einer strahlend gelben Sonne schiebt. Eine magische Lichtstimmung. Ist es ein Sonnenauf- oder Untergang, den Max Pechstein hier malt?
Und im Hintergrund geht die Sonne auf und oben sind so dunkle Wolken und dahinter strömt das Sonnenlicht hervor. Und das Originalbild ist von 1933 und da muss man sich überlegen, was war 1933, wie hat es ihn getroffen 1933. Und er hat es schon damals gesagt, in einem Brief auch an seinen besten Freund, das kann jetzt nur noch im Grauen enden, also bezogen auf die Nazizeit. Aber trotzdem malt er so ein optimistisches Bild.
Sagt Julia Pechstein, die Enkelin des Malers. Max Pechsteins farbintensive Werke sprühen vor Vitalität. Sie trotzen einer Zeit des Umbruchs, der Kriege und Krisen. Im Buchheim-Museum am Starnberger See sind 5 Schaffensjahrzehnte zu sehen. Vom Frühwerk bis zum Spätwerk, so die Sammlungsleiterin Reike Knipper.
Und das dann noch kombiniert mit Werken aus unserer Sammlung, mit Werken der Brücke-Kollegen, mit Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Otto Müller und Karl Schmidt-Rottluff.
Die Künstlergruppe Brücke gründete sich 1905 in Dresden. Max Pechstein schloss sich ein paar Jahre später an. Gemeinsam entwickelten die Künstler einen neuen Stil. Für sie zählte nicht mehr das wirklichkeitsgetreue Abbild, sondern der durch Subjektivität nachempfundene Ausdruck eines Objekts, das die Brücke-Künstler meist abstrahiert darstellten. Damit prägten sie die Kunst der Moderne um 1900 maßgeblich mit. Pechstein erträumt sich mit den Brücke-Kollegen
ein Arkadien exotischer Einfalt und Kraft.
Er möchte der Rasanz der Verstädterung und Industrialisierung entkommen und findet an der Ostsee das Einfache, das Ursprüngliche, den Menschen, der in Einklang mit der Natur lebt.
Die Vision von Pechstein war, dass er keinen Standesdünkel hatte. Er hatte ein großes Verständnis für die Arbeiter, für die Bauern, für die Fischer, die er dann ja auch ganz nahbar gezeigt hat in seinen Werken und sich für die Arbeit interessiert hat, selbst fischen gegangen ist.
Reika Knipper, stellvertretende Direktorin des Buchheim-Museums. Pechstein träumt sich noch weiter weg, macht sich auf nach Palau in die Südsee. Die Lebensweise der Indigenen fasziniert ihn. Er malt sie beim Fischfang, beim Baden, bei ihren Bräuchen. Petra Lewey, Leiterin des Max-Pechstein-Museums in Zwickau.
Fast surreal, traumhaft, starke Farben, ganz intensive, fast popartige Farben. Diese scheinbar heile Welt, so heil war sie natürlich nicht. Die hat auch Pechstein sehr verklärt. Ich meine, da war Phosphatabbau, da war die Landschaft auch nicht mehr so idyllisch. Aber er hat sich dieses Paradies finden wollen und hat es auch so wiedergegeben.
Doch dann muss Pechstein zurück in den Ersten Weltkrieg, als Soldat an die Westfront. Ein Schock. Aber er überlebt und taucht wieder ein in die Malerei, in die Natur, wo er sein Heil findet. Auch als die Nationalsozialisten seine Werke aus den Museen entfernen, diffamieren und sein Atelier zerbombt wird. Über sein Spätwerk schreibt Pechstein in sein Tagebuch:
Ich versuche nachzuzeichnen, was mir in vagen Träumen wiederkommt. Ich möchte meiner Sehnsucht nach beglückenden Erlebnissen Ausdruck geben. Ich will nicht, dass wir uns immer selbst leid tun. Die Kunst war und ist das beglückende Element meines Lebens.
Und genau dieses Streben setzt die Werkschau am Starnberger See geschickt in Szene und beglückt damit auch den Besucher der Ausstellung.
Max Pechstein im Buchheim-Museum am Starnberger See. Kulturstaatsminister Wolfram Weimar hat das Gendern in seiner Behörde verboten. Damit beginnen die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, das heißt keine Gender-Sternchen oder Binnen-I in den dienstlichen Schreiben seiner 470 Beschäftigten im Kanzleramt in Berlin und Bonn. Die Anrede in solchen Briefen, E-Mails oder Vermerken laute: Sehr geehrte Damen und Herren, sagte Wolfram Weimar der Bild am Sonntag. Als Begründung verwies der Kulturstaatsminister auf die Regeln der deutschen Sprache und auf die Vorgaben des Rats für deutsche Rechtschreibung. Privat stehe den Beschäftigten natürlich frei, sich so auszudrücken, wie sie wollten. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat vor 2 Jahren tatsächlich die Aufnahme von Gender-Sternchen und ähnlichen Zeichen der gendergerechten Sprache ins Regelwerk abgelehnt. An Schulen in Sachsen zum Beispiel wird das Benutzen in Texten denn auch als Fehler geahndet. Doch auch Kulturstaatsminister Weimar weiß vermutlich, dass es hier weniger um Rechtschreibregeln geht als um ein politisches Statement. Mit seinem Beschluss stellt er sich an die Seite von Bayern. Dort hat die CSU-geführte Landesregierung schon im Frühjahr 2024 das Gendern in Behörden, an Schulen und Hochschulen verboten. Weimar argumentiert weiter, so wörtlich: Erzwungenes Gendern spiegele keineswegs wider, wie die überwiegende Mehrheit in unserem Land spricht. Vielmehr vertiefe das Gendern die Spaltung unserer Gesellschaft. Sprache solle verbinden, nicht trennen. Weimars Amtsvorgängerin Claudia Roth von den Grünen hat das Gendern allerdings gar nicht vorgeschrieben. Es gab zwar Empfehlungen für eine gendergerechte Sprache im dienstlichen Schriftverkehr, es war aber nicht verpflichtend. Und ob ein Genderverbot jetzt die Gesellschaft mehr verbindet als trennt, das kann man auch bezweifeln. Derweil hat die Leiterin der Duden-Redaktion Laura Neuhaus im Mitteldeutschen Rundfunk dafür plädiert, das umstrittene Thema Gendern nicht auf Sonderzeichen wie Gendersternchen, Doppelpunkt oder Binnen-I zu reduzieren.
Einfach weil man geschlechtsübergreifend und geschlechtssensibel sich auch ausdrücken kann mit ganz vielen anderen schönen Möglichkeiten der deutschen Sprache, seien es Wörter wie Mitglied oder Leute oder Person, Leitung. Da gibt es ganz viele Optionen, die oft gar nicht unter Gendern gefasst werden, die aber die gleichen Möglichkeiten herstellen.
Die Leiterin der Duden-Redaktion Laura Neuhaus war das im MDR. Gestern hatten wir berichtet, dass das National Museum of American History Hinweise auf die 2 Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump aus seiner Ausstellung entfernt hat. Heute widersprach die Dachorganisation des Museums einem Bericht der Washington Post, diese Hinweise seien auf Druck des Weißen Hauses entfernt worden. Das sei falsch. Die Entfernung sei im Rahmen einer inhaltlichen Überprüfung geschehen. Die Hinweise hätten nicht zu anderen Teilen der Ausstellung gepasst und den Blick auf den Inhalt einer Vitrine versperrt.
Die Kulturmeldung waren das mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Der Krieg im Gazastreifen erneut, das Bürgergeld und die Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.